Deutschlandfunk, kontrovers.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montagmorgen. Der Krieg in der Ukraine, der dauert jetzt schon 3 Monate. Und es ist ein Krieg, der schon jetzt, das kann man sicher sagen, eine Menge verändert hat. Er hat nicht nur Zerstörung und Tod gebracht, er hat auch einige uralte Sichtweisen über den Haufen geworfen. In Schweden und in Finnland, da ist das gerade exemplarisch zu beobachten. Dort galt ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lang die Neutralität als große Tugend, als Errungenschaft und als kluges Konzept. Jetzt wollen beide Länder in die NATO. Ganz einfach, weil sie sich bedroht fühlen vom Nachbarn Russland. Dieser Wunsch der beiden Länder zeigt auch, wie wichtig auf einmal das Militär wieder geworden ist in der europäischen Politik. Wie wichtig Waffen sind und Aufrüstung. Aber ist es wirklich eine kluge Entwicklung? Schaffen Militärbündnisse mehr Sicherheit? Oder riskieren wir eine weltweite Konfrontation? Riskieren wir vielleicht eine ganz neue Art von Eskalation? Die NATO-Norderweiterung. Mehr Sicherheit oder unsichere Zeiten? Das ist unsere Frage für die kommenden 1,5 Stunden. Und wir haben einige interessante Gäste mit dabei, unter anderem Jana Puljerin. Sie ist vom European Council on Foreign Relations. Sie leitet das Berliner Büro dieses Think Tanks. Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen.
Neben ihr in unserem Berliner Hauptstadtstudio sitzt Professor Olaf Müller. Er ist Philosoph und Wissenschaftstheoretiker an der Humboldt-Universität und er betont in der Debatte immer wieder seinen eigenen pazifistischen Standpunkt. Schönen guten Morgen auch an Sie.
Moin.
Und außerdem mit dabei mein Kollege Markus Pindur. Er ist der Experte hier bei uns im Deutschlandfunk für alles rund um das Thema Sicherheitspolitik. Schönen guten Morgen, Markus Pindur.
Schönen guten Morgen.
Das sind also unsere Gäste in den einzelnen Studios. Aber wie immer wollen wir natürlich auch montagmorgens mit Ihnen, mit allen unseren Hörerinnen und Hörern diskutieren. Sie können uns eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Sie können uns auch eine WhatsApp schicken. Die Rufnummer dafür ist die 0173 5690 322. Noch einmal unsere WhatsApp-Nummer 0173 5690 322. Oder rufen Sie uns ganz einfach an auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Dann können Sie hier bei uns im Studio gleich live mit diskutieren. Und einige haben uns schon heute Morgen ihre Ansicht, ihre Eindrücke auf unseren Anrufbeantworter gesprochen. Das hören wir uns kurz an.
Lisa Völkel aus Germesheim, guten Morgen. NATO-Norderweiterung ist ganz sicherlich ein stabilisierender Faktor für ganz Europa.
Wolfram Rode-Liebenau aus München. Ich bin der Auffassung, dass leider diese Norderweiterung mehr Risiko und mehr Kriegswahrscheinlichkeit bedeutet. Jeder kleine Konflikt an der Grenze zwischen Finnland und Russland kann zu dem Missverständnis führen, dass es sich um Kriegsanfang handelt und verpflichtet dann die NATO zum Eingreifen.
Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Hornig. Ich rufe aus Berlin an. Und meiner Meinung nach ist die NATO-Norderweiterung keine höhere Sicherheit, sondern im Gegenteil eine weitere Provokation Russlands. Mit dem Fall der Mauer und den damit verbundenen Vorgesprächen war mündlich verabredet, dass die Ostgrenze der NATO die ehemalige Ostgrenze der DDR ist. Wo die Ostgrenze der NATO heute verläuft, ist allgemein bekannt.
Ja, guten Morgen, hier ist Egon Fischer, Stuttgart. Dass die Truppen von Wladimir Putin in Helsinki, Malmö, Göteborg, Stockholm oder an anderen Plätzen in diesen beiden Ländern stehen könnten, das halte ich doch für irrational.
Eberhard, ich rufe an aus Jesewitz, das ist in der Nähe von Leipzig. Für meine Begriffe ist die NATO-Norderweiterung ein riesengroßer Fehler, den Finnland und Schweden begehen, denn sie entblößen sich dabei ihrer Neutralität, die sie bis jetzt gehabt haben. Und in unsicheren Zeiten sind neutrale Staaten sehr wichtig, um eventuell als Vermittler fungieren zu können.
Soweit also die Meinungen, die Ansichten von einigen unserer Hörerinnen und Hörer heute Morgen. Da haben wir einiges an Kritik gehört an diesem Schritt NATO-Norderweiterung. Deshalb zunächst mal die Frage an Jana Puljarin. Sehen Sie mit der NATO-Norderweiterung, mit diesem möglichen Beitritt von Finnland und Schweden, das ist ja noch längst nicht in trockenen Tüchern, aber mit diesem möglichen Beitritt Finnlands und Schweden zur NATO, sehen Sie damit auch Risiken verbunden?
Damit sind mit Sicherheit, wie mit politischen Entscheidungen, die Russland betreffen, dieser Tage auch Risiken verbunden. Ich glaube aber, dass diese Risiken kalkulierbar sind und dass die Vorteile die Risiken überwiegen. Ich glaube vor allen Dingen als allererstes, dass der Schritt, der militärische Schritt für diese beiden Länder gar nicht so groß ist, wie ihre Hörerinnen und Hörer annehmen. Militärisch ist sowohl für Schweden als auch für Finnland ist es so, dass beide Länder in ganz enger Partnerschaft mit der NATO sich jetzt schon befinden, dass es gemeinsame Übungen gibt, dass es Kooperationen gibt, dass die quasi Waffengattungen interoperabel sind, also dass man kompatibel mit NATO gerät und dass die beiden Länder die engsten Partner sind, die NATO hat, schon seit vielen, vielen Jahren. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu, weil das auch bei Ihren Hörerinnen und Hörern immer wieder gesagt wurde, dass diese beiden Länder neutral sind. Das stimmt so nicht. Diese beiden Länder legen großen Wert darauf, dass sie eben nicht neutral sind, spätestens seit dem EU-Beitritt nicht mehr, sondern dass sie militärisch keinem Bündnis angehören bis dato. Aber beide Länder, insbesondere Finnland, verfügen über ein hochschlagkräftiges Militär, ganz weit von unserer quasi Baustelle Bundeswehr entfernt, sondern hoch einsatzfähig, mit absolut Top-Material. Und dass die Verteidigungsfähigkeit dieser beiden Länder, insbesondere Finnlands, die ist schon jetzt gegeben, auch ohne die NATO.
Olaf Müller, was würden Sie sagen? Kommt diese Erweiterung des Militärbündnisses, diese mögliche Erweiterung, kommt die zum richtigen Zeitpunkt?
Ja, zunächst muss man ja vielleicht aus pazifistischer Sicht eine Sache festhalten, damit ich hier nicht hinterher falsch interpretiert werde. Wir stehen mit Russland vor einem verbrecherischen Regime, das einen Verbrecherkrieg führt, einen Angriffskrieg, der moralisch durch nichts zu rechtfertigen ist. Und er muss seine Truppen aus der Ukraine abziehen, er muss das Morden beenden. Vor diesem Hintergrund ist es völlig verständlich, dass sich die Finnen und Schweden sagen, wir möchten gerne unter den Schutz der NATO schlüpfen. Und ich würde das gerne für die Risikoanalyse in drei Phasen unterteilen, mittelfristig, langfristig, aber auch kurzfristig. Kurzfristig gibt es ein kurzes Moment, wo es gefährlich werden kann, solange der Beitrittsprozess nicht umgesetzt ist, solange sind die Zusagen des Westens nicht so stark und nicht so belastbar wie in dem Moment, wo sie NATO-Mitglieder sind. Es wird sich zeigen, wie lange der Prozess dauert, aber das ist ein kurzes Moment, wo es gefährlich werden könnte. Ich sehe die Gefahr aber nicht sehr groß, und zwar allein deshalb, weil der Großteil der russischen Truppen in der Ukraine gebunden ist und deswegen im Grunde keine Chance hat, da jetzt gegen zum Beispiel Finnland zu marschieren, zumal, wie es eben gerade richtig ausgeführt worden ist, die finnischen Truppen wunderbar aufgestellt sind. Jetzt die mittlere Sicht, da würde ich sagen, ist es für die Finnen und Schweden sicher besser, in der NATO zu sein. Denn wir wissen ja nicht, wie der Ukraine-Krieg zu Ende geht. Wir wissen nicht, in welcher Situation wir uns dann finden mit russischen Bedrohungen. Und da werden die sich wesentlich sicherer fühlen, wenn es eine wasserdichte NATO-Beistandsgarantie gibt. Das ist die mittlere Sicht. Auf lange Sicht bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ist, glaube ich, nicht die Frage, die sich heute stellt. Langfristig ist es nicht ganz ungefährlich, eine lange Grenze zwischen NATO und Russland zu haben. Es wäre immer besser für uns, für unsere Sicherheit, für die NATO-Sicherheit, wenn neutrale Länder dazwischen wären. Es ist natürlich nicht nett den NATO-Mitgliedsaspiranten gegenüber, das sozusagen, aber es ist insgesamt für eine Stabilität militärisch besser, wenn zwei verfeindete Systeme nicht direkt aneinander grenzen. Und um das ganz kurz aus pazifistischer Sicht ein ganz bisschen zu beleuchten, die Gefahr, dass allein aufgrund eines Fehlers der Atomkrieg ausgelöst wird, ist nicht null und er wächst, je näher die Bündnisse aneinander stoßen. Deswegen auf lange Sicht bin ich nicht gerade dafür, aber mittelfristig, denke ich, ist das rational, was wir machen, und ist, glaube ich, auch für die NATO gut.
Gut, das ist sicher ein Standpunkt, den wir im Laufe der kommenden anderthalb Stunden noch genauer beleuchten und analysieren können. Markus Pindur, Sicherheitsexperte hier bei uns im Deutschlandfunk. An Sie die Frage, welche Botschaft würde von diesem Beitritt Schwedens und Finnlands ausgehen? Welche Botschaft vor allem in Richtung Moskau?
Das kann man ganz klar sehen, wenn man sich den Konflikt mit der Ukraine anschaut und die Konflikte, die Moskau an anderen Stellen vom Zaun gebrochen hat, zum Beispiel in Georgien oder Moldawien. Das sind alles Länder, die nicht in der NATO sind und deshalb, ich sag mal so, in den Zielbereich Moskaus gekommen sind und Putins. Und das Signal an Putin ist hier in diesem Fall relativ deutlich. Also bitte keine Ausweitung, keine neuere Aggression. Das ist ja auch der Grund, warum Schweden und Finnland sich entschieden haben, unter den Schutzschirm der NATO zu kommen. Länder, die halt sehr viel Wert darauf gelegt haben, bündnisfrei zu sein. Aber wie Frau Pugliarin ja eben schon gesagt hat, beide Staaten arbeiten schon seit Jahrzehnten aktiv mit der NATO zusammen. Sie sind auch in einer Art Verteidigungsbündnis, einem nordischen Verteidigungsbündnis Nordefco, zusammengeschlossen mit den NATO-Staaten Dänemark, Island und Norwegen. Sie engagieren sich auch in der Partnerschaft für den Frieden zwischen NATO- und Nicht-NATO-Staaten. Also das Signal an Putin ist ganz klar, bis hierhin und nicht weiter.
Ja, nur um diese Frage auch noch mal zu stellen, weil Sie beide, Frau Pugliarin und auch Sie, Herr Pindur, so sehr darauf hinweisen, dass es diese jahrzehntelange Zusammenarbeit ja schon gibt. Der entscheidende Punkt bei einem NATO-Beitritt ist ja die Beistandsgarantie, die im Vertrag festgelegt ist. Das ist doch korrekt, oder?
Das ist korrekt, das stimmt. Und darum, es geht jetzt quasi, ich glaube, Finnland und Schweden nochmal um eine zusätzliche Form der Absicherung. Durch den Artikel 5 ist vor allen Dingen die Nukleargarantie der Amerikaner damit verbunden. Aber ich glaube, dass wir das trotzdem für Ihre Hörerinnen und Hörer nochmal so ausführen müssen, wie sehr eigentlich die beiden Länder jetzt schon mit der NATO verbunden sind und auch wie sie jetzt auch schon geschützt sind. Also Herr Professor Müller sprach gerade von diesem kurzen Moment der Unsicherheit und auch den sehe ich so eigentlich gar nicht, weil wir auch im EU-Rahmen einen Beitrittspakt haben. Also wir haben den Artikel 42.7 in den EU-Verträgen, wo drin steht, dass jedes EU-Mitgliedstaat mit allen in ihrer Macht stehenden Mittel, die Länder zu Hilfe kommen müssen, wenn ein anderes Land, ein EU-Mitgliedstaat Ziel eines bewaffneten Angriffs wird. Der ist auch schon mal ausgelöst worden, dieser Beistandsartikel. Nun ist die EU eigentlich nicht die Organisation, die territoriale Verteidigung macht und territoriale Sicherheit garantiert. Das ist die NATO. Aber trotzdem haben die EU-Mitgliedstaaten sich dieses Versprechen gegeben, des gegenseitigen Schutzes. Jetzt ist es auch so, in diesem kurzen Moment der Unsicherheit, dass die Briten sehr explizit und die Amerikaner sehr leise, aber dennoch sehr deutlich auch signalisiert haben, dass sie jetzt im Fall des Falles schon bereitstehen. Weil, und das muss man auch wissen, gerade die Kooperation von Finnland und Schweden mit den Amerikanern bilateral jeweils auch sehr, sehr substanziell seit vielen Jahren stattfindet. Die Finnen haben gerade schon bevor der Krieg überhaupt losgegangen ist, gesagt, dass sie 64 F-35 von den Amerikanern kaufen und sich dann also noch mal mehr abhängig machen oder in die Kooperation begeben, was ihre Ausrüstung betrifft. Und insofern, ja, der Artikel 5 hat eine psychologische Komponente. Es ist einer für alle, alle für einen. Aber wie gesagt, in Teilen ist das im EU-Rahmen schon gegeben. Und ich war immer davon ausgegangen, es gab immer diese Unsicherheit, aber dass auch in den vergangenen Jahren, ich hätte mir keine Situation vorstellen können, wo Finnland und Schweden nicht in einem NATO-Szenario eng involviert gewesen wären. Wenn es zum Beispiel zu einem Angriff aufs Baltikum gekommen wäre, dass Schweden und Finnland da nicht mitgemacht hätten, wäre für mich unvorstellbar. Ebenso wenig wie für mich unvorstellbar gewesen wäre, wenn es einen Angriff auf Schweden und Finnland gegeben hätte, dass die NATO sich da zurückgelehnt hätte.
Das heißt aber, dann hätte es eigentlich bräuchte es gar keinen offiziellen NATO-Beitritt.
Ich glaube schon, es ist, wie gesagt, ein politischer Akt und was den Artikel 5 eben nochmal so bedeutend macht, ist die Nukleargarantie. Und was ich auch glaube, letzter Punkt, ist, dass Finnland hat immer eigentlich beispielhaft das Verhältnis zu Russland gepflegt, immer auf Balance gesetzt, immer betont, dass man engen Austausch, enge Kooperation braucht. Jetzt hat sich aber für die Finnen und die Schweden die Ausgangslage radikal verändert durch diesen Angriffskrieg. Finnland hat quasi keinen Grund mehr, der NATO nicht beizutreten, weil die guten Beziehungen zu Russland aufgrund dieses Angriffskrieges erstmal auf absehbare Zeit sowieso nicht mehr gegeben sind. Und ich glaube, dass für diese beiden Länder eben diese sich verschlechternde Sicherheitslage im Ostseeraum unmittelbar der Grund war, jetzt beizutreten.
Herr Jena ruft uns an aus Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen, Herr Jena.
Ja, guten Morgen.
Hallo, bitte, also, was ist Ihr Punkt?
Ich wollte gerne beitragen, dass ich denke, dass jetzt dieser Beitrittswunsch von Schweden und Finnland an der Lage der Ukraine natürlich aktuell akut erstmal wenig ändert. Der Beitrittswunsch ist ja verständlich, aber die Chancen in der Ukraine zu einem Frieden kommen, ergeben sich ja im Grunde einerseits aus dem Druck, den der Westen dort aufbaut, militärisch, politisch, wirtschaftlich, und andererseits ja auch dem Anreiz, den Russland, den auch Putin hat, einen Frieden auch einzugehen. Ne? Und da ist natürlich dieser NATO-Beitritt für Schweden und Finnland erstmal ein Minus, weil das wäre ja praktisch für Putin, wenn man so will, ein Verlust. Ja, dann hätte dann sein Krieg zu etwas Negativem geführt. Ich möchte darauf raus, dass im Grunde jetzt, dass man diesen Druck, den man aufbaut, ja, der kommt im Moment sehr stark aus Washington. Und Washington könnte natürlich sein Interesse auch mal verlieren, die Ukraine so sehr stark zu unterstützen. Und deswegen muss da natürlich jetzt auch die EU kommen und auch wirtschaftlich, politisch und auch in Hinsicht auf ein Gleichgewicht der Kräfte in der Ukraine auch Waffen zu liefern und gleichzeitig aber eben auch Friedensangebote liefern, denn Putin wird diesen Frieden nicht mit der Ukraine schließen, sondern mit NATO oder mit Washington. Und dafür müssen jetzt Angebote auf den Tisch, dass man sagt, im Tausch für eine freie Ukraine ist auch Europa und die NATO bereit, die militärische Balance zwischen Moskau und der NATO gemeinschaftlich neu auszutarieren und neue friedliche und partnerschaftliche Beziehungen mit einem demokratischen Russland einzugehen. Damit diese beiden Punkte, das praktisch das Plus und das Minus, der Druck muss aufrechterhalten, aber es müssen auch Angebote, damit man mit beidem zusammen dann in Richtung einem Frieden kommt, der Ukraine jetzt hilft.
Vielen Dank, Herr Jena. Das waren einige Zusammenhänge, die Sie da beleuchtet haben. Ich würde das gerne zunächst mal an Markus Pindur weitergeben, unseren Sicherheitskorrespondenten. Und ein Punkt, den Sie, glaube ich, genannt haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist, dass Sie sagen, der Druck gegen Russland kommt zurzeit vor allem aus Washington, aus den USA. Und wir bräuchten inzwischen mehr oder beziehungsweise weniger Druck, sondern eher eine Verlagerung in Richtung Diplomatie und in Richtung Austarierung der Kräfte. Markus Pindur, was sagen Sie dazu?
Nun, der Diplomatie hat Putin ja eine klare Absage erteilt. Ein Angriffskrieg ist eine ganz klare Demonstration dessen, dass man keine Diplomatie will, sondern seine Ziele mit Gewalt erreichen will. Also hier Angebote zu unterbreiten, wäre völlig verfehlt, weil das Putin noch in seiner Entschlossenheit bestärken würde, erstens weiter in der Ukraine Krieg zu führen und sich zweitens weiteren Illusionen darüber hinzugeben, wie die Reaktion des Westens darauf wäre. Also das wäre, Entschuldigung, eine Reaktion, die wirklich nur Putin ermutigen würde in dem, was er ohnehin schon tut. Natürlich, der Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO ändert an der Sicherheitssituation in der Ukraine erstmal gar nichts, das ist wahr. Aber der Angriff Putins auf die Ukraine hat alles verändert. Damit ist die europäische Friedensordnung, wie wir sie bislang hatten, letztlich hinfällig geworden. Andere Länder wie Finnland und Schweden, aber auch weitere Länder orientieren sich anders und insbesondere suchen nicht mehr Schutz in Kooperation mit Russland, sondern Schutz vor Russland und vor Russlands Gewaltdrohungen. Und insofern halte ich es für schwierig, jetzt Gesprächsangebote zu machen, denn das würde, wie gesagt, die Aggression legitimieren und dann auch noch Putin bestärken.
Olaf Müller, was ist Ihre Meinung? Wäre das ein guter Zeitpunkt jetzt, um Gesprächsangebote zu machen?
Ich würde gerne auf den Punkt davor noch mal kurz zurückkommen und sagen, dass wir auf den verschiedensten Ebenen Druck auf Putin und Russland ausüben. Und als Pazifist sind mir die eher friedlichen Maßnahmen lieber, die Druck ausüben. Das sind Wirtschaftssanktionen beispielsweise. Und so müsste man jetzt gucken, in welche Kategorie gehört eigentlich diese Beitrittsperspektive der beiden Länder. Und da würde ich sagen, das ist eine angenehm friedliche Art und Weise, den Druck zu erhöhen. Es ist wesentlich friedlicher und deswegen würde ich auch sagen, wesentlich ungefährlicher, als massive Waffen zu liefern. Und darum würde ich sagen, den Punkt auch von dem Hörer umdrehend, dass es klug ist, dass sie jetzt beitreten, ist natürlich klar, das kann jetzt keine Verhandlungsmasse mehr sein. Wir haben gesagt, offene Türen, die Türkei mauert noch, aber wir können jetzt nicht sagen, naja, so war das nicht gemeint, in Verhandlungen mit Putin nehmen wir das jetzt zurück und die bleiben doch wieder neutral. Das wäre ein Schlag ins Gesicht dieser Gesellschaften und würde auch die Glaubwürdigkeit der NATO nachhaltig ruinieren. Das können wir nicht machen. Aber ich finde, es ist ein gutes Signal, weil es eine Form des Druckausübens ist, die nicht so gefährlich ist für apokalyptische Szenarien, wie wenn wir beispielsweise, wie es ja Johnson vorgeschlagen hat, Langstreckenraketen an die Ukraine liefern. Das ist für mich ein völlig anderes Kaliber. Das ist richtig gefährlich. Und da kann ich sagen, dieser Beitritt, der beunruhigt mich als Pazifist nicht. Wie gesagt, in der langen Frist halte ich es nicht für klug und richtig. Aber im Moment ist es, glaube ich, ein guter Schachzug. Und darum ist das einer der wenigen Bereiche, wo ich mir nicht so große Sorgen mache. Vielleicht noch ein anderer Hinweis auf die EU-Beistandsverpflichtungen. Die sind natürlich formaljuristisch da. Ihr Bargeldwert in Realpolitik ist vergleichsweise gering im Vergleich zu dem, was eine NATO-Mitgliedschaft hätte. Trotz allem ist es da und man muss das auch sehen, dass das einer der Gründe sein mag, warum wir etwas zögerlich sind, die Ukraine so schnell in die EU aufzunehmen, weil das eben diese Art von Beistandsgarantie umfassen würde. Nicht so stark wie in der NATO, aber doch massiver, als wir es jetzt haben. Und eine Sache, die ich gerne als Pazifist sage, ich bin ja nicht irgend so ein weltfremder Spinner in Jesuslatschen, wir müssen in erster Linie unsere Interessen im Blick haben, dann sind wir auch berechenbar und unsere Interessen sind die NATO-Interessen. Und unsere Interessen liegen darin, dass die NATO-Länder vor dem Zugriff Putins sicher sind.
Gut, Herr Müller, und Sie hören es, da kommt die Musik im Hintergrund. Wir nähern uns den Nachrichten, diskutieren aber an dieser Stelle in 5 Minuten nach den Nachrichten weiter. Und dann würde ich gerne noch von Ihnen auch hören, noch einmal diese Unterscheidung zwischen kurz- und langfristigen Zielen. Da sind sicher noch einige Fragen offen. Also, wir sprechen uns gleich wieder. Herzlich willkommen hier noch einmal zur Sendung Kontrovers an diesem Montagvormittag. Die NATO-Norderweiterung, mehr Sicherheit oder unsichere Zeiten? Das ist unser Diskussions- und Debattenthema noch für eine Stunde bis 11:30. Mit dabei sind unter anderem Olaf Müller, Philosoph von der Humboldt-Universität in Berlin, Jana Puljerin vom European Council on Foreign Relations und der Deutschlandfunk-Sicherheitskorrespondent Markus Pindur. Wie jeden Montagmorgen können Sie natürlich hier bei uns anrufen und sich melden. Die kostenlose Rufnummer ist die 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und das hat heute Morgen unter anderem Christian Reinbold gemacht. Er schreibt: Ich befürworte die NATO-Norderweiterung sehr. Sie schafft mehr Sicherheit für Europa, weil Kräfte dadurch gebündelt und koordiniert werden können. Für die Finnen und Schweden bedeutet sie noch weitaus mehr, weil es im Angesicht des russischen Angriffskrieges um deren Existenz geht. Sebastian Göring hat uns geschrieben. Er meint, für Länder wie Schweden und Finnland, die stabile Demokratien sind, in der Vergangenheit keine Kriege geführt haben, keine Grenzkonflikte besitzen, halte ich eine NATO-Mitgliedschaft für bedenkenlos. Eine kurze E-Mail hier von Ernst Wilhelm. Er fragt: Will die NATO Russland zu einem Atomkrieg provozieren? Und Karl Heinz, nehme ich mal an, K.H. Kramer schreibt, Putins infamer Plan, sich mit einem Blitzkriegüberfall die souveräne Ukraine, ihre Bürger, ihre Kultur einzuverleiben, ist krachend gescheitert. Trotzdem bombardiert er weiter. Finnlands und Schwedens prompter Antrag auf NATO-Beitritt ist da nur ein erster logischer Schritt. Und dann noch diese E-Mail hier von Peter Stoppock. Er hat uns geschrieben: Hoffentlich behält jemand das Gesamte im Blick. Russland hat genug Ressourcen und Erfahrung, um einen langen, mehrjährigen Winter zu überleben, während wir bald feststellen werden, dass man Inflation und Kryptowährungen nicht essen kann. Man könnte aber schon mal vorausschauend die schwedischen und finnischen Kernkraftwerke sichern, schreibt wie gesagt Peter Stoppock. Und ich habe es schon gesagt, anrufen können Sie uns jederzeit auch. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. Und das hat Herr Hinrichsen gemacht. Er ruft uns an aus Norddeutschland von Garding. Schönen guten Morgen, Herr Hinrichsen.
Ja, schönen guten Morgen. Moin.
Bitte, was ist Ihr Punkt?
Ja, mehr Sicherheit durch neue Mitglieder. Also meiner Meinung nach, Schweden und Finnland sind halt souveräne Länder und natürlich können die das beschließen. Das ist halt ihre Entscheidung, aber ich finde dieses Bohai um die Mitgliedschaft und diese Beschleunigung des Mitgliedsprozesses, ich finde das übertrieben. Und ich, wenn es um die Sicherheit geht, kann ich mich nicht daran erinnern, dass die NATO jemals angegriffen worden ist. Also besteht meines Erachtens bereits eine ziemlich weitgehende Sicherheit. Und um nochmal auf die NATO oder die NATO, die Äußerung von Macron, die NATO ist hirntot und reagiert, wenn man bei diesem Beispiel bleibt, nur noch reflexhaft. Also warum muss die Erweiterung jetzt auf Biegen und Brechen kommen? Das ist meines Erachtens das falsche Zeichen, auch in dem aktuellen Konflikt. Vielmehr sollte die NATO jetzt der Welt oder Russland die Strategien erläutern, auch eine Aufnahme der Ukraine, weil das ja auch ständig diskutiert wird, und Russland darauf hinweisen, wenn Russland nicht umgehend alle Kampfhandlungen einstellt, dann wird das so kommen. Und Russland muss klargemacht werden, dass die NATO künftig, das war ja bisher auch nicht so, Aktionen wie in Afghanistan, Georgien, Tschetschenien, Syrien und all dieses Morden und Töten überhaupt nicht mehr hinnehmen wird. Das wäre konsequent. Aber dazu braucht man ein Hirn. Und da müssen sich einige NATO-Mitglieder über ihre eigenen geostrategischen Ambitionen, also zum Beispiel die USA und die Türkei, im Klaren werden. Und das muss diskutiert werden. Und dazu braucht man etwas Hirn und da braucht man Vernunft und die Bereitschaft, darüber nachzudenken. Ja, das ist mein Punkt.
Also, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, Herr Hinrichsen, Sie wollen eigentlich eine Ausweitung des NATO-Konzepts. Sie wollen, dass die NATO häufiger einschreitet, auch bei Konflikten, die sie jetzt selber nicht direkt etwas angehen, wo sie auch nicht direkt angegriffen wird. Und sie wollen außerdem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch einen möglichst zügigen Beitritt der Ukraine. Ist das korrekt?
Nein, nicht unbedingt. Man sollte das muss diskutieren, das ist ja ein Prozess und da muss eben alles auf den Tisch und dann werden Aggressoren wie Russland auch mit dem Blick auf China darauf hingewiesen werden, dass die NATO oder der sogenannte moralisch sich immer überlegen fühlende Westen nicht mehr bereit ist, diese Menschenrechtsverletzungen, wo immer sie auf der Welt stattfinden, hinzunehmen. Nicht, dass die NATO nun hergeht das muss dann über ein UNO-Mandat oder eine UNO-Resolution erfolgen, dass man aber dann bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Weltweit auch für die Länder, die aus welchen Gründen auch immer nicht dazu in der Lage sind. Mhm. Und es wird ja immer dabei mit dem Westen und dem demokratischen und mit dem moralischen Westen. Ich glaube, die aktuelle Lage macht doch klar, dass viele Länder sagen, naja, der Westen macht dies, macht das. Wo ist da die Moral?
Der Westen und die Moral, das sind, glaube ich, Fragen, mit denen hat sich Jana Puljarin sicher als Politikwissenschaftlerin schon jede Menge beschäftigt. Was sagen Sie, Frau Puljarin?
Also vielleicht erstmal zu dem Vorwurf von Macron, dass die NATO gehirntot sei. Ich glaube, mittlerweile würde er das nicht mehr sagen. Ich glaube, er hat es auch wieder zurückgenommen. Er hat das ja damals gesagt, zu einem Zeitpunkt, wo in Amerika Donald Trump Präsident war. Und es innerhalb der NATO schwere Verwerfungen gab über die Frage, wie man in Syrien vorgeht. Es ging auch da um die Türkei. Und die NATO ist tatsächlich jetzt durch diesen Krieg, den Putin begonnen hat, wiederbelebt worden, würde ich mal sagen. Das ist eine Nebenfolge, die Putin sicherlich nicht intendiert hat, die aber so ist. Wir müssen gucken, wie lange dieser Frühling andauert. Ich habe ja schon auf Präsident Trump hingewiesen. 2024 gibt es in Amerika eine weitere Wahl. Aber Stand jetzt hat die NATO unglaublich geschlossen reagiert und unglaublich stark reagiert. Auch durch die sehr, sehr starke Führung aus den USA von Joe Biden, die nicht die Europäer als Vasallen begriffen hat, sondern wirklich als Partner. Es gab da von Stunde 1 an ganz enge Konsultationen. Also die NATO ist sehr lebendig, hat ein sehr lebendiges Hirn. Trotzdem gibt es innerhalb der NATO nach wie vor zwischen den Mitgliedstaaten auch Konflikte. Was ich glaube, was auch passiert ist, ist, dass die NATO in ihrem Auftrag sich mehr wieder konsolidiert hat und klassisch zurückgeht auf Landes- und Bündnisverteidigung. Also diese, was der Hörer zitiert hat, Afghanistan, Libyen, diese Auslandseinsätze, ich glaube, da ist der Appetit nicht mehr sehr groß, auch durch die wahnsinnig schlechte Erfahrung, die man gemacht hat bei allen Mitgliedstaaten, sondern dass man sich in der NATO jetzt auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentriert. Was ich aber sehr wichtig fand an der Wortmeldung war, dass wir aufpassen müssen, dass der Konflikt mit Russland und die Frage dieses Krieges nicht zu einem Konflikt wird der Westen gegen Russland, weil wir immer im Blick behalten müssen, wie andere Länder auf diesen Konflikt gucken. Zum Beispiel, wenn es um die Sanktionen geht, die Verurteilung des Krieges in der UN-Generalversammlung, den Ausschluss von Russland aus dem Menschenrechtsrat. China ist sowieso auf Russlands Seite, aber auch Länder wie zum Beispiel Südafrika oder Indien, die ja auch Demokratien sind, sehen diesen Konflikt nicht als ihren Konflikt und schauen da anders drauf als wir. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, gerade wenn es um Werte und Moral geht, dass wir aufpassen, dass dieser Konflikt nicht in so eine neue kalte Kriegsschematik abdriftet, sondern dass wir auch gucken müssen, was sind die Interessen von Indien, was sind die Interessen von Südafrika, wie kann man unsere Koalition auch erweitern. Das finde ich wichtig.
Markus Pindor, Sicherheitsexperte, was sagen Sie zu dem Punkt, dass NATO Mandat, sage ich jetzt einfach mal, möglicherweise etwas ausweiten, so wie Herr Hinrichsen das skizziert hat, um vielleicht auch Konflikten in Zukunft besser frühzeitig zu begegnen?
Ja, Herr Hinrichsen ist insofern, glaube ich, auch stellvertretend für weite Teile der deutschen Öffentlichkeit, die vom Westen alles wollen und auch das Gegenteil. Also Herr Hinrichsen hat ja gesagt, einerseits passt ihm nicht die moralische Haltung, die der Westen einnimmt gegenüber Russland. Andererseits soll der Westen überall auf der Welt Menschenrechte durchsetzen. Ich glaube, man muss einfach eine Nummer zurückschrauben, das Ganze. Und die Ansprüche, die man an Außenpolitik setzt, auch realistisch setzen. Selbstverständlich muss unsere Außenpolitik auch wertegesteuert sein. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir Länder überall auf der Welt nicht einfach so zur Durchsetzung von Menschenrechten zwingen können. Ich gebe also das größte Beispiel wäre wahrscheinlich China. Da kann man nicht einfach so sagen, wir setzen euch jetzt unter Druck und unter militärischen Druck auch dann noch. Das geht einfach nicht. Da würden wir unsere Kräfte weit überschätzen. Ich glaube, wir sollten zurückkommen an den Punkt, was realistisch ist. Jana Polierin hat eben die Bündnisverteidigung angesprochen, die wieder wichtiger wird, Bündnis- und Landesverteidigung. Und ich finde, wir sollten dann auch einfach mal zurückkommen, wenn wir auf dieses Thema schauen, Schweden, Finnland, Norderweiterung der NATO, was das bringt an Sicherheitszuwachs. Es sind erstmal zwei Länder, die sozusagen einen Zugewinn an Sicherheit bieten für die NATO in Europa. Und das heißt, die integrierte Kontrolle des gesamten Gebiets wird einfacher, weil die Verteidigung Estlands, Lettlands und Litauens einfacher wird, weil eben das schwedische Hoheitsgebiet für diese Bemühungen von größter Bedeutung ist. Man kann damit die Abschreckung stärken, man kann einen militärischen Konflikt unwahrscheinlicher machen, man hat weniger ungesicherte Räume in Europa. Und man hat ja gesehen, ich habe da auch schon mal hingewiesen, da wo ungesicherte Räume sind, da hat Putin stets seine Gewalt entfaltet. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, dass der Beitritt Finnlands und Schwedens auch die politische Dimension der NATO stärkt, weil er den europäischen Pfeiler der Verteidigung Europas stärkt. Und beide Länder, die so gut ausgerüstet sind, auch werden dazu führen, und dass sich die Zusammenarbeit in der NATO vertieft und auch zu einer besseren Lastenteilung führt, was im Verhältnis zu den USA wirklich wichtig ist, weil die amerikanischen Bürger auch sehen müssen, dass wir in der NATO als Europäer tatsächlich unseren Beitrag leisten.
Mhm. Herr Bornemann ruft an aus Dresden. Guten Morgen.
Schönen Morgen. Im Grunde genommen passt das jetzt genau rein zwischen den beiden Vorrednern. Ich würde mal eine ganz andere Perspektive reinbringen. Ich habe den Eindruck, dass durch diese NATO-Erweiterung eine riesige zusätzliche Gefahr entstanden ist und dass es im Grunde genommen gar nicht um eine Stärkung der NATO geht, sondern dass die Amerikaner systematisch die Trennung Europas von Russland betrieben haben. Und im Grunde genommen ist das einer der Bausteine, dass jetzt im Grunde genommen die Verbindung zwischen Europa und Russland gekappt wird, damit die USA im Grunde genommen ausschließlich hier in Europa ihre Politik fortsetzen können. Und eigentlich, man muss ja bei der ganzen Diskussion immer sehen, wie ist denn eigentlich dieser ganze Konflikt entstanden? Da hat ja im Grunde genommen der Westen ganz massiv mitgezündelt, um erstmal diesen Konflikt der Ukraine überhaupt in Gang zu setzen. Und der ist meiner Meinung nach nur benutzt worden jetzt, um eigentlich ein ganz anderes geopolitisches Ziel zu erreichen. Im Übrigen kann ich auch noch sagen, wo sind denn die Werte des Westens, wenn ich bestimmte Konflikte sehe, die einfach ohne UNO-Mandat gemacht worden sind, die im Übrigen auch gegen unser Grundgesetz gehen. Denn nach dem Grundgesetz sind solche Einsätze schlicht und einfach verboten. Im Übrigen sollte man sich auch mal den Einigungsvertrag ansehen. Diesen abschließenden Vertrag, den 4+2-Vertrag, da steht drin, dass Deutschland nie Waffen einsetzen wird im Ausland, wenn nicht ein UNO-Mandat vorliegt, beziehungsweise die Charta der Vereinten Nationen das entsprechend beschlossen haben. Man hält sich doch an nichts mehr. Mhm. Das wäre mal ganz, da gibt es extra eine Formulierung, das ist der Artikel 7. Nee, Artikel 2 oder Artikel 7, ich weiß nicht ganz genau, da steht das wortwörtlich drin.
Herr Bornemann, sehr interessante Punkte, die Sie ansprechen. Ich glaube, da können alle drei unserer Gesprächspartner etwas zu sagen. Ich fange einfach mal an bei Herrn Müller. Herr Müller, was sagen Sie, ist das möglicherweise, was wir hier gerade sehen, tatsächlich ein riesiges Manöver der USA, um Europa und Russland auseinander zu dividieren?
Das würde ich so in dieser Allgemeinheit nicht sagen. Und ich möchte gerne nochmal diesen Punkt, den wir, glaube ich, alle daraus lernen können, betonen, wie wichtig es ist, dass die NATO sich auf ihr Kerngeschäft zurückzieht, also konsolidieren, hat Frau Pugliarin gesagt. Das bedeutet Landes- und Bündnisverteidigung. Das ist die Aufgabe der NATO. Sie hatte nicht die Aufgabe, Weltpolizei zu spielen. Sie hatte nicht die Aufgabe, den Moralapostel weltweit zu spielen. Sie hat sich dort überdehnt. Sie ist dort oft gescheitert und zwar auch krachend. Und wenn ich das jetzt mal ganz kurz auf den Ukraine-Konflikt zurückspiele, dann müssen wir ja sagen, in der ukrainischen Sicherheitsstrategie von ein Jahr vor Kriegsbeginn stand drin, dass die NATO in den Konflikt reingezogen werden soll. Das war das Interesse der Ukrainer von Anfang an. Das steht da. Und der Punkt ist jetzt, dass wir auf jeden Fall, da die Ukraine nicht NATO-Mitglied ist, vermeiden müssen, in diesen Konflikt offiziell reinzukommen. Das ist nicht nur unsere Entscheidung, sondern das hängt von vielen, vielen Zufällen ab, ob uns das gelingt oder nicht. Und die Entscheidung, sich zurückzuziehen auf klassische Bündnisverteidigung, würde für mich in der augenblicklichen Situation bedeuten, dass wir unsere Grenze zu Russland sichern müssen. Das bedeutet zum Beispiel, im Baltikum müssen Defensivkräfte hin, wir müssen Schutzschilde aufbauen gegen russische Luftangriffe und Raketenangriffe. Das alles ist eine Aufgabe der NATO, auf die sie sich konzentrieren muss. Sie muss nicht anderen Ländern helfen, die nicht NATO-Mitglied sind. Das ist nicht unsere Verpflichtung. Das bezieht sich nicht nur auf die Ukraine, sondern auch auf Georgien und Moldawien. Natürlich wäre es schön, wenn wir auch dort für das Gute kämpfen könnten, aber das ist nicht die Hauptaufgabe. Und das Allerwichtigste ist, dass wir das Risiko vermeiden, in einen Weltkrieg gezogen zu werden.
Frau Pugliarin.
Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht erstmal mit Blick auf die USA, dass wir uns vielleicht ein bisschen mal vor Augen führen, wo die USA eigentlich bei Amtsantritt Biden standen und eigentlich auch unter Trump. und schon unter Obama. Joe Biden ist eigentlich der dritte Präsident in der Reihe, der den Schwerpunkt amerikanischer Außenpolitik gar nicht in Europa sieht, sondern nach Asien verlegen will. Wenn etwas den Amerikanern ungelegen kommen kann, weil es Kräfte bindet, dann war es diese Eskalation in der Ukraine, der Angriffskrieg der Russen. Das haben die Amerikaner sich wirklich nicht gewünscht, weil eigentlich China als Herausforderung und auch Risiko Nummer eins identifiziert worden war. Also die Amerikaner wollten nicht stärker rein nach Europa, sondern eigentlich raus aus Europa. Dann muss man sich nochmal angucken, warum ist denn überhaupt diese Eskalation entstanden in der Ukraine? Also warum ist Putin, warum hat er diese Entscheidung getroffen, dort einzumarschieren? Weil die war ja durchaus rational. Eigentlich, man muss dafür nur den Mann beim Wort nehmen. Man muss den Artikel lesen, den er 2021 verfasst hat. Man muss die Rede hören, die er gehalten hat, als er quasi seine Intervention vorbereitet hat, da sagt er, die Ukraine ist kein eigenständiges Land. Die Ukraine ist nicht, es ist kein souveräner Staat, sondern ist im Prinzip ein Teil Russlands. Das heißt, es ging Russland um die Kontrolle in der Ukraine, die Putin zu entgleiten drohte. Und zwar einmal beim Maidan, da war die Reaktion dann die Annexion der Krim und dann der Versuch über das Minsker Abkommen und die Kontrolle der Teilrepubliken Donetsk und Luhansk, womit man dann Kiew beeinflussen wollte, also quasi, dass man überlegt hat oder dass man geplant hatte, so die Kontrolle über die Ukraine zu erlangen. Das hat nicht funktioniert. Die Ukraine ist der Kontrolle Russlands immer mehr entglitten. Und ich glaube, dass 2022 dann so ein Gelegenheitsfenster für Putin war. Deutschland ist die Kanzlerin abgetreten, Frankreich gab es Wahlen, Biden wollte eigentlich woanders hin und dann wurde dieser Moment ausgenutzt. Aber ich glaube, es geht ja nicht, also der Auslöser war nicht eine Umzingelung durch die NATO, sondern der Auslöser war, dass die Ukraine zu selbstständig, zu eigenständig wurde und dass man eventuell die Ukraine sich ja gemacht hat auf den Weg, eine Demokratie zu werden. Und das war die große Herausforderung für Putin innenpolitisch. Deswegen würde ich sagen, es waren nicht die Amerikaner, die diesen Krieg angezettelt haben. Es war auch nicht die NATO, sondern es war Putin, der einen Angriffskrieg begonnen hat, der ein Land überfallen hat, was nichts gemacht hat, um es zu provozieren. Und es ist auch Putin, der diesen Angriff heute stoppen könnte, wenn er denn wollte.
Ja, ich möchte da auch mal bitte, ganz, Markus Pindur. Ja, ich wollte Ihnen gerade das Wort erteilen und zwar mit einer konkreten Frage, nämlich auf das Bezug nehmen, was Herr Bornemann sagt. Könnte es sein, dass Europa hier gerade einen Fehler macht, indem es eine sehr alte Partnerschaft mit Russland auf sehr, sehr lange Zeit hin kappt?
Die Partnerschaft ist von Putin aufgekündigt worden und zwar auf ganz brutale Art und Weise. Das müssen wir einfach mal festhalten. Ich höre das immer wieder jetzt aus den Anrufen der Hörer heraus. Da wird immer gesagt, ja, wir sollten uns vorsichtiger verhalten. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Wir sollten keine Beschwichtigungspolitik mehr betreiben. Wir haben 2014 den Überfall auf die Krim gesehen. Wir haben den von Russland betriebenen und angefachten Bürgerkrieg, den sogenannten Bürgerkrieg im Osten der Ukraine gesehen. Wir haben aber nichts Richtiges dagegen unternommen. Wir haben versucht, ein bisschen zu verhandeln, ein Minsker Abkommen geschlossen, an dem Russland beteiligt war, was aber eigentlich Kriegsteilnehmer war, was aber niemand so sehen wollte offiziell. Und man hat mit den Russen verhandelt und hat ansonsten die Geschäfte weiterlaufen lassen. Und das ist krachend gescheitert als Strategie. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns von Russland jetzt weiter abkoppeln. Wirtschaftlich zunächst einmal. Das heißt nicht, dass wir uns komplett abkoppeln. Aber das wird der Preis sein, den Russland zu zahlen hat. Und das ist auch gut so. Und wenn da immer wieder durchkommt, ja, der Westen hätte doch auch irgendwie gezündelt. Es gibt keine solchen Aussagen im 2+4-Vertrag, wie der Hörer das eben gesagt hat. Der Westen im Gegenteil ist also Russland immer entgegengekommen. Ich erinnere nur mal, 94, Russland tritt dem NATO-Programm Partnership for Peace bei. 96, Aufnahme Russlands in den Europarat. 97, Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit der EU. Auch 97, NATO-Russland-Grundakte, in der übrigens Russland die NATO-Erweiterung und den NATO-Beitritt der östlichen und mitteleuropäischen Staaten anerkannt hat. 98 Aufnahme Russlands in die G7, die wurden dann zur G8, sind jetzt wieder G7. 2002 Bildung des NATO-Russland-Rats, aus dem ist Putin auch ausgezogen. 2011 Aufnahme Russlands in die Welthandelsorganisation WTO. Also man hat alle möglichen Dinge unternommen. Man hatte ein umfassendes, zum Beispiel, wenn es um Sicherheitsinteressen geht, ein umfassendes Abkommen über die Begrenzung konventioneller Rüstungen in Europa, den sogenannten KSE-Vertrag. Der beinhaltete vertrauensbildende Maßnahmen, er beinhaltete Obergrenzen für Waffensysteme wie Artillerie, Panzer, Flugzeuge, alles Mögliche, gegenseitige Manöverbeobachtung. Diesen Vertrag hat Putin einfach aufgekündigt. Das heißt, die Sicherheit, er fühlt sich nicht von der NATO bedroht. Das ist wirklich Unsinn. Also wer das glaubt, wenn man 5000 NATO-Soldaten in Litauen stehen hat, dann sich anguckt, dass Putin jedes Jahr dort Manöver mit über 100.000 Mann abgehalten hat auf der russischen Seite. Das ist einfach Unsinn. Das ist wirklich Propaganda und eine Propagandalüge, die man auch deutlich einmal so benennen muss.
Herr Bornemann hat ja auch sehr geostrategisch argumentiert und gesagt, für die USA ist das hier eine willkommene Gelegenheit, Europa und Russland voneinander abzukoppeln, möglicherweise auch im eigenen Interesse. Kann es sein, dass die USA und Europa, dass diese beiden Blöcke in diesem Konflikt unterschiedliche, auch langfristige Interessen und Ziele vertreten?
Ich glaube, dass die Europäer ein unmittelbares Interesse gerade jetzt in der Krise daran haben, dass die Amerikaner beteiligt sind und sich engagieren und das auch auf eine hervorragende Art und Weise bisher gemacht haben. Ich habe mit Diplomaten gesprochen, die mir gesagt haben, sie hätten noch nie eine solche koordinierte diplomatische Initiative aus Washington erlebt. Sie haben also alle Verbündeten mit einbezogen ins Gespräch, was man tun kann. Schon im Vorfeld dieses Krieges, denn der Militäraufbau Putins war ja nun zu sehen und klar und deutlich. Ich glaube nicht, dass das dazu geführt hat, dass die USA und Europa sich getrennt haben. Das mag Putins Traum gewesen sein, aber genau der hat sich nicht erfüllt. Also die NATO hat ihre Existenzberechtigung ganz klar wieder belegt bekommen. Und die NATO ist eben auch als Bündnis so erfolgreich, dass sie attraktiv ist, eben auch für andere Staaten, die nicht in der NATO sind. Das hat so nicht funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass Europäer und die USA so grundlegend andere Interessen haben. Die USA haben ein Interesse an einem stabilen Europa. Das ist richtig. Denn wie Frau Polierin ja auch schon gesagt hat, die haben jetzt ganz andere Probleme, zum Beispiel mit China. Wie wird China das reagieren? Das müssen wir auch immer sehen. Die Chinesen schauen sich ganz genau an, was passiert in der Ukraine, weil sie nämlich auch gegen Taiwan gewalttätig vorgehen wollen.
Herr Pindor, ich bin mir sicher, über China können wir gleich nach den Nachrichten sprechen. In 5 Minuten kurz kommen hier die Nachrichten im Deutschlandfunk und dann auch wieder mit dabei natürlich Frau Polierin und Herr Müller, ihre Ansicht auch zu diesem weitergehenden Anruf von Herrn Bornemann interessieren uns natürlich. Wir sprechen uns gleich wieder nach den Nachrichten. Bis gleich.
Deutschlandfunk Kontrovers.
Die NATO-Norderweiterung, mehr Sicherheit oder unsichere Zeiten, das ist hier heute Morgen unser Thema, noch bis 11:30. Mit dabei ist Markus Pindur, Deutschlandfunk-Sicherheitskorrespondent, die Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations, Jana Polierin, ist hier mit bei uns dabei und Professor Olaf Müller, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker an der Humboldt-Universität. Sie können uns weiter eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de und da haben wir heute Morgen eine ganze Menge bekommen. Ich nehme hier gerade noch mal 2 raus. Jürgen Renz hat uns geschrieben, welchen Beitrag leistet die NATO zur gegenwärtigen, in Anführungszeichen, Weltunsicherheitsarchitektur? Trägt die NATO nicht zuletzt mit der auf die Osterweiterung nun möglicherweise folgende Norderweiterung dazu absehbar bei, dass der Krieg in der Ukraine baldmöglichst mit einem vertretbaren Friedensschluss beendet wird? Wenn ja, wie? Und wohin mündet also eine NATO-Norderweiterung absehbar? Fragt, wie gesagt, Jürgen Renz. Dann noch diese E-Mail von Harry Niebuhr. Er schreibt uns, reichen die Beitritte Finnlands und Schwedens aus? Auch die bisherigen neutralen Staaten Österreich, Schweiz und Liechtenstein sowie Georgien sollten möglichst schnell in das Bündnis aufgenommen werden. Die Ukraine sowieso. Sie können uns weiterhin auch per WhatsApp kontaktieren. Die Nummer dafür ist die 0173 5690 322. Und das hat unter anderem Bernd Löhne gemacht und so eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Bernd Löhne. Und zwar wird immer viel zu sehr Rücksicht auf Russland genommen. Wir haben Verhandlungen mit denen geführt und die haben ja alles abgelehnt im Endeffekt und haben danach den Krieg angefangen. Und da ist meine Frage, wenn das Amerika alles gemacht hätte, wo sind die ganzen Friedensdemonstrationen, die mal gegen Russland demonstrieren? Ich meine, das ist auch eine einseitige Sache. Ne? Putin kann machen, was er will und hier wird alles noch so gemacht, als wäre er so ein Schmusebär. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber es ist, weiß nicht, ne? Der tut alle Verhandlungen ablehnen und weiß nicht, vom Westen her passiert da gar nichts, da müsste viel mehr Druck ausgeübt werden.
Bernd Löhne also über WhatsApp und Sie können uns auch weiterhin anrufen auf der 00800 4464 4464 und da habe ich jetzt Frau Greif-Gradebusch am Apparat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, seien Sie gegrüßt.
Bitte, was können Sie beitragen, Frau Greif-Gradebusch, zur Diskussion heute?
Ich möchte mich explizit beziehen auf einen Hörerbeitrag aus dem ersten Drittel Ihrer Sendung. Da sagte ein Hörer, es geht ja gar nicht darum, dass Russland und die Ukraine einen Friedensvertrag schließen, sondern der wird zwischen Amerika und Russland oder der NATO und Russland geschlossen. Und da ist ein Punkt, der mich schon sehr lange umtreibt. Die NATO ist kein souveräner Staat, mit dem ein Friedensvertrag geschlossen werden kann. Die NATO ist nichts weiter als ein Club, ein Verein, ein Bündnis, wenn man es etwas grobener ausdrücken will, wo einzelne Staaten sagen können, ich möchte Teil von euch werden. Und alle anderen sagen dann, ja, kannst du oder kannst du nicht. Die sehr, sehr weit verbreitete Meinung, dass die NATO selbst agiert im außenpolitischen Bereich, kann gar nicht stimmen, weil sie kein Staat ist. Da kann auch mit ihr kein Friedensvertrag geschlossen werden.
Und wie würden Sie sich denn einen Friedensvertrag wünschen? Haben Sie da Vorstellungen?
Naja, in diesem Falle ist es ja ziemlich simpel eigentlich. Hier ist ein Aggressor, der bereits vor 8 Jahren die Krim geschluckt hat und einen Teil des in Donbass, einen Teil des ukrainischen Territoriums ja im Grunde genommen besetzt hat. Und die Ukraine ist ein souveräner Staat, der meines Erachtens sagen sollte, wir geben nichts von unserem Territorium ab. Aggressor, zieh dich zurück, mach, dass du hier rauskommst.
Und welche Rolle könnte die NATO denn in diesem ganzen Konflikt spielen?
Die NATO kann da gar keine Rolle spielen. Die NATO ist nichts weiter als ein Bündnis, ein Verein, der jetzt sagt, Finnland oder Schweden, wenn du bei uns mitmachen willst, dann nehmen wir dich auf. Und wenn dann ein Angriff gegen dich erfolgt, in diesem Falle wäre es ja wahrscheinlich Finnland, dann stehen alle anderen Bündnispartner hinter dir. Mehr kann die NATO gar nicht machen. Mehr will sie ja auch gar nicht machen. Die NATO erweitert sich ja nicht selbst, sondern die NATO erweitert sich, indem souveräne Staaten den Antrag stellen, Mitglied der NATO zu werden.
Interessanter Punkt, der ja auch in der Diskussion immer wieder hinterfragt wird, Frau Greif-Gradebusch. Aber ich nehme es gerne mal einfach auf und frage Olaf Müller, ist das tatsächlich so? Ist die NATO ein Verein, der einfach Mitglieder aufnimmt und der eigentlich keine weitere Botschaft an die weitere Außenwelt sendet?
Ja, das ist ja im Moment eindeutig nicht so, dass die NATO bloß wartet, dass irgendwer eintritt. Erstmal muss die NATO selber die Mitglieder aufnehmen. Das muss eine einstimmige Entscheidung sein und so weiter. Und dann agiert die NATO ja massiv mit den militärischen Mitteln, die sie hat. Beispielsweise haben wir im Rahmen der NATO Aufklärung Und in dem Sinne würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall eine stärkere Rolle haben als einfach nur so ein Club, der sich gegenseitig verteidigt. Ich wäre aber dafür, dass die NATO sich darauf konzentriert, ihr eigenes Territorium zu verteidigen und nicht mehr zu machen. Und ich möchte vielleicht einen Punkt bringen, der sicher strittig ist und der übrigens der Grund ist, warum ich mich dazu entschlossen habe, hier heute zu kommen. Und zwar möchte ich aus wissenschaftstheoretischer Sicht ein ganz bisschen was darüber sagen, wie gut sind unsere Prognosefähigkeiten mit Blick auf das, was wir im Westen jetzt gegenüber der Ukraine als Hilfe leisten können. Und da mache ich mir einfach Sorgen, dass wir, weil es jetzt 3 Monate lang gut gegangen ist, wir haben am Anfang kleinere Waffen geliefert, wir steigern das, wir kommen immer weiter in größere Waffen, die geliefert werden, hinein. Und was ich als Frage aufwerfen möchte, ist, woher sollen wir so gut wissen, dass wir nicht an den Punkt geraten, an dem am Ende einer Eskalation steht, die alles in Schutt und Asche legen wird. Das ist, glaube ich, eine Sache, die, weil wir uns jetzt 3 Monate lang daran gewöhnt haben, dass nicht passiert ist, dazu führt, dass wir so ein bisschen sorglos werden. Man kann dann so schöne Wörter bringen wie, das ist kalkulierbar. Aber wenn man sich anguckt, in welcher Form von Wunschdenken militärische Szenarien immer wieder falsch dargestellt werden, sich im Nachhinein als falsch rausstellen, möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass man aus meiner Sicht nicht mehr vorsichtig genug ist mit Blick auf Waffenlieferungen. Und da ist die NATO natürlich mit im Spiel und meiner Ansicht nach gefährlich.
Können Sie das vielleicht ein bisschen konkreter sagen? Welches Risiko sehen Sie da? Ja. Wo sehen Sie einen möglichen Punkt, an dem man vom Kalkulierbaren ins Unkalkulierbare rüberwechselt?
Genau, also nehmen wir beispielsweise Raketen, mit denen Schiffe versenkt werden können im Schwarzen Meer. Das war ein riesiger Erfolg, dass eine ukrainische Rakete das Flaggschiff der Russen hat versenken können. Die Ukrainer wollten auch Schiffe, Abwehrraketen aus westlichen Beständen haben. Die haben wir, soweit ich weiß, bislang nicht geliefert. Aber stellen Sie sich vor, eine westliche Rakete versenkt ein Schiff mit Atomwaffen an Bord im Schwarzen Meer. Das halte ich für eine ziemlich gefährliche Sache.
Das ist ja bereits geschehen. Das ist ja bereits geschehen.
Ja, das war aber keine von dem Westen gelieferte Waffe, sondern das war eben ein Eigenbestand der Ukraine. Das macht einen Riesenunterschied symbolisch aus, wenn eine westliche Rakete obendrein noch mit westlichen Zielkoordinaten von der Ukraine abgefeuert wird und dann Schiffe versenkt werden, dann ist sozusagen nur noch in ukrainischer Verantwortung das Drücken des Knopfes und der Rest kommt aus dem Westen. Das wäre für mich so ein Beispiel für eine reale Gefahr einer Eskalation, vor der ich mir Sorgen mache. Und genauso, wenn es Langstreckenraketen an die Ukraine geliefert würden, wie es Johnson vorgeschlagen hat, dann sind das ja Raketen, die weit ins russische Gebiet hinein treffen können. Nicht, dass die Ukraine völkerrechtlich kein Recht darauf hätte. Die sind im Krieg mit Russland, das dürften die schon machen. Aber wenn wir solche Raketen liefern, dann habe ich den Eindruck, ist die Gefahr, dass die Sache außer Kontrolle geraten kann, groß. Und im Moment machen wir im Grunde Folgendes. Wir erhöhen den Druck immer weiter auf vielen, vielen Kanälen, auf militärischen und auf nicht-militärischen. Und die nicht-militärischen Druckerhöhungen, die finde ich alle richtig. Ich finde, wir sollten viel massiver auch an die Sanktionen noch angehen und so weiter. Aber mit Blick auf die militärische Druckerhöhung habe ich die Befürchtung, dass wir zu einem Überdruck kommen könnten. Und keiner kann genau sagen, wann es soweit ist. Krieg ist Chaos, wir können sowas nicht vorhersagen. Und all die coolen Leute, die da Prognosewissen haben, haben sich kürzlich mit Blick auf Afghanistan total blamiert. Und die werden sich auch wieder blamieren. Man kann keine guten Vorhersagen machen. Die Vorhersagen der Militärs, dass Kiew fallen wird, waren falsch. Die Vorhersagen, dass Putin am 9. Mai irgendeinen Sieg ausrufen wird, waren falsch. Und die Vorhersagen, die wir jetzt haben, dass wir alles kalkulierbar unter Kontrolle haben, sind riskant. Ich sage nicht, dass sie falsch sein werden, aber ich sage, die Gefahr ist da. Mhm.
Frau Polierling, aber eine bitte, risikofreie Politik gibt es ja nicht. Also es gibt ja keine Art Schutzversicherung. Politische Entscheidungen haben keine Folgen.
Sind Sie denn dafür, dass Langstreckenraketen an die Ukraine geliefert werden und Schiffabwehrraketen?
Für mich kommt es darauf an, dass jeder Schritt, den wir machen, abwägend ist und berechnend und dass man eben guckt, wie hoch ist das Risiko, welche Fakten kenne ich, was weiß ich über das russische Vorgehen und wie beurteile ich die Lage. Ich glaube, man kann momentan bislang dem Westen überhaupt nicht vorwerfen, in irgendeiner Art Hallodri Kriegstreiberei begangen zu haben, sondern im Gegenteil, es ist ja so, dass gerade die Deutschen sehr, sehr, sehr zurückhaltend agieren. Und wenn es die Amerikaner nicht gäbe, ich glaube, die Ukraine schon verloren wäre. Was für mich wichtig ist, ist die Tatsache, dass die Ukraine, wenn sie die westlichen Waffenlieferungen nicht bekäme oder bekommen hätte, heute schon nicht mehr existieren würde. Das heißt, die Tatsache, dass die Ukraine sich überhaupt so gut schlägt, dass sie noch da ist, dass sie noch ein freies und souveränes Land ist, ist der Tatsache geschuldet, dass wir Waffen geliefert haben, auch schwere Waffen. Und wir tun das nicht aus Almosen oder aus, weil die da unsere Werte verteidigen, auch das. Aber für mich tun wir das aus unserem ganz eigenen deutschen Interesse, weil für uns als Europäer, die so Prinzipien wie staatliche Souveränität, Selbstbestimmung, Unverletzbarkeit der Grenzen gehört zu den fundamentalen Prinzipien, die wir in Europa aufgebaut haben und wie wir garantiert haben, dass dieser Kontinent über viele, viele Jahrzehnte in einem Frieden gelebt hat. Wir müssen diese Aufrechterhaltung dieser Prinzipien jetzt absolut verteidigen. Es kann nicht sein, dass völkerrechtliche Verbrechen, dass das Verletzen von Grenzen hingenommen wird von uns oder akzeptiert wird oder dass durch territoriale Gewinne für Russland auch noch vergoldrandet wird. Für mich geht es darum, auch, dass man sich das Szenario, also wenn jetzt die Ukraine von Russland sozusagen so eingenommen worden wäre, wie das ursprünglich geplant wäre, dann würde Russland jetzt an den Grenzen zu Polen stehen, zu Ungarn, zu Slowakei, zu Rumänien. Genau. Dann wäre unsere Sicherheitslage wesentlich schlechter, als sie das heute ist. Deswegen finde ich absolut, dass die Ukraine da gerade unsere Sicherheit verteidigt.
Genau, und jetzt würde ich da gerne einen Punkt einwerfen. Bitte reden Sie zu Ende. Ja.
Und die Sache ist, wenn man sich anguckt, was passiert da. Die Russen waren nicht erfolgreich in Kiew, sie waren nicht erfolgreich in Sumy, in Kharkiv, in Tschernikiew und konzentrieren sich jetzt auf den Osten und auf den Süden. Es geht darum, die Ukraine quasi vom Meer abzuschließen und die Geländegewinne jetzt zu zementieren. Russland rückt vor unter hohen Verlusten, aber sie rücken dennoch vor. Die Ukraine, gelingt es, das aufzuhalten. Und im Grunde genommen ist es an dieser Front ein permanenter Beschuss mit Artillerie und Raketenartillerie. Und wenn die Ukrainer keine von uns Artillerie oder Raketenartillerie bekommen, um sich dem zu erwehren, dann wird Russland seine Kriegsziele militärisch erreichen. Gut. Die Folge davon ist, dass dann die Lehre daraus gezogen ist, ich muss nur lange genug ausharren, dann knickt der Westen ein, ich kriege Geländegewinne. Und selbst wenn sich dann Russland auf eine territoriale Vereinbarung einlassen würde, die ihre jetzigen Geländegewinne zementiert und sagt, das war's erstmal, wer sagt uns denn, dass nicht der nächste Schlag in 8 Jahren, in 5 Jahren, in 4 Jahren, in 2 Jahren kommt?
Frau Pudjerin, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken und Herr Müller wollte, glaube ich, was sagen.
Ja, und zwar wollte ich sagen, den Punkt nochmal wiederholen, dass es um unser Bündnis und um unsere NATO geht und die Sorge, dass wenn die Ukraine verliert, was total bitter wäre und unmoralisch wäre und schlimm wäre, sehe ich ja auch so, dass dann NATO-Territorium von der russischen Armee überrannt werden könnte. Das ist ein Hirngespinst. Wir sehen, wie lausig die russische Armee aufgestellt ist. Taktisch, strategisch, operativ. Die könnten noch nicht mal koordiniert vorgehen, die kriegen die Logistik nicht in den Griff. Wenn man ein Territorium angreifen möchte, dann muss man ungefähr 3-mal so stark sein wie die Verteidiger. Und wir haben die Kräfte, jetzt zügig unsere Ostflanke militärisch zu verstärken, als Abschreckung gegen einen konventionellen Angriff. Das können wir. Es ist ein utopisches Szenario zu fürchten, dass als nächstes Polen überfallen werden würde oder das Baltikum. Wir haben genug Kräfte, um das jetzt schon zu verhindern. Wir werden da weiter investieren können. Und deswegen sehe ich es, wenn wir von unseren Interessen sprechen, nicht. Und wenn wir unsere Interessen im Blick behalten müssen, dann ist das Hauptinteresse, dass der Konflikt sich nicht mit der NATO ausweitet. Und die Gefahr, dass durch übertriebene Waffenlieferungen das passiert, ist schwer kalkulierbar. In dem Moment, wo Putin an den Punkt kommen würde, wo er denkt, dass die Existenz Russlands in Gefahr ist. In dem Moment hat er angekündigt, die Sache erheblich auszuweiten. Und
aber
das,
da sind wir doch.
Moment, Frau Pudjerin, Augenblick.
Wir fürchten halt eine unkontrollierbare Eskalation. Und die Idee, dass man sowas so gut kalkulieren könnte, dass man die Waffenlieferung genau so dosieren könnte, dass es gerade in den Verhandlungsfrieden reingeschossen wird und nicht etwa sozusagen drüber hinwegkippt. Diese Sorglosigkeit, da beneide ich immer die Leute mit ihren guten Nerven. Ich habe diese guten Nerven nicht. Kalkulierbarkeit ist es jedenfalls nicht.
Herr Müller, ich würde gerne Markus Pindur das Wort geben.
Also Herr Müller, das ist alles sehr schön und theoretisch, was Sie da sagen. Und wenn wir alle so abwägen und so zögern, wie das ja auch Bundeskanzler Scholz tut, dann wäre in der Tat die Ukraine jetzt schon verloren. Das, was die Ukraine gerettet hat, sind nicht pazifistische Überlegungen, sondern sind schwere Haubitzen, die russischen Stellungen beschießen konnten und die russischen Truppen zurückdrängen konnten. Und diese schweren Haubitzen kamen aus den USA. Also, ich sag mal, jedes kleine Risiko immer abwägen. Ja, man soll große Risiken abwägen. Und das hat die NATO ja auch getan. Die NATO hat ja gesagt, sie wird nicht Kriegsteilnehmer werden. Das ist ganz klar. Und niemand hat die Absicht, Moskau irgendwie militärisch zu bedrohen. Eine Bedrohung Russlands stand nie zur Debatte. Da werden viele Knöpfe bedient in der westlichen Öffentlichkeit, die einfach so nicht zielführend sind. Und wenn wir uns so verhalten hätten, wie Sie das gerade vorgeschlagen hätten, dann wäre die Ukraine jetzt schon als Staat vernichtet und den russischen Truppen, die ja vorgehen, wie sie vorgehen, das wissen wir alle, unter größten Menschenrechtsverletzungen, Vergewaltigungen, Morde, Folter, ist alles dort an der Tagesordnung, dann würden die russischen Truppen dieses Land besetzt haben. Also man muss schon ganz klar sagen, wir haben uns zum Beispiel das verkniffen, dort Flugzeuge, Kampfflugzeuge hinzuliefern. Wie lange wir das noch tun, werden wir von der dynamischen Situation dieses Krieges abhängig machen. Aber ganz klar ist, was die Ukraine braucht, das sind schwere Waffen, das sind Panzer und man fragt sich wirklich, wir haben 100 Leopard-Panzer hier in Deutschland stehen, auf Halde sozusagen, Leopard 1, die könnten geliefert werden, jedenfalls die ersten 20 oder 25 sofort. Warum Bundeskanzler Scholz das nicht genehmigt, ist mir schleierhaft, denn es würde tatsächlich einen Unterschied machen.
Darf ich Sie kurz fragen, ob Sie der Meinung sind, dass...
Es geht nicht um meine Meinung, ich schätze, es geht um eine Einschätzung.
Augenblick. Herr Pindur, lassen Sie kurz Herrn Müller die Frage stellen.
Ich wollte nur fragen, ob Sie der Überzeugung sind, dass jetzt ein Angriff auf NATO-Territorium realistisch wäre, konventionell durch die Russen.
Der Angriff findet statt in der Ukraine. Jetzt ist es natürlich nicht realistisch. Aber
wir
müssen
uns dagegen verteidigen.
Wir müssen erst mal 2 bis 4 Jahre nach vorne denken. Stand Januar hätten wir das nicht gekonnt. Ganz klar. Da sind viele jetzt auch aufgewacht und viele in Deutschland hören jetzt auch etwas auf, zum Beispiel die baltischen Staaten, die genau vor so etwas immer gewarnt haben. Und wir hatten ein militärisches Problem, gerade in Estland, was so leicht abgeschnitten ist vom restlichen NATO-Gebiet. Das war nicht richtig verteidigt. Das war es einfach nicht.
Und das können wir jetzt aber machen.
Wir arbeiten daran. Die NATO transformiert sich ja gerade. Es geht nicht mehr nur um Abschreckung, sondern es geht um vorne Verteidigung. Genau. Es geht um mehr Truppenstationierung. Exakt. Die Frage, ob wir die permanent stationieren. Die NATO wird diese Transformation jetzt machen und wird ihre konventionellen Fähigkeiten an der NATO-Ostflanke verstärken.
Exakt so.
Aber ich finde, also... Wenn Sie sagen,
unsere Interessen, hatten Sie gesagt. Ne?
Ja, aber genau, unsere Interessen sind aber...
Die hören aber nicht an den NATO-Grenzen auf, Herr Müller. Das muss man ganz klar sagen. Also was mit der Ukraine geschieht, das wird ganz klar von China wahrgenommen. Ich habe das eben schon angesprochen. China bedroht Taiwan immer mehr in den letzten Jahren. Und China wird sich ganz genau angucken, was die NATO hier macht und wie das funktioniert und wie die USA sich verhalten. Unsere Interessen hören nicht einfach an den Grenzen auf. Das ist so. Die europäische Friedensordnung ist ein Rechtskonstrukt gewesen. Das ist richtig, ein Vertragskonstrukt. Trotzdem war sie real und alle haben sich daran gehalten. Ja. Die ist jetzt perdu. Und das ist ein Faktum, das hält nicht an unseren Grenzen einfach auf.
Herr Pindur, ich würde hier gerne an dieser Stelle einmal kurz Herrn Müller als Moderator zur Seite springen und nochmal einen seiner Punkte aufgreifen. Was macht Sie und Frau Pullierin so sicher, dass Sie mit Ihren Vorhersagen, was passieren wird und was nicht passieren wird, tatsächlich so eintritt?
Aber ich habe doch am Anfang gesagt, dass es in der Politik keine hundertprozentigen Sicherheiten gibt. Es ist ein Krieg und man kann als Politiker doch nur jeden Schritt abwägen und alles Bekannte in Rechnung nehmen. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Finnen. Die machen das seit Jahrzehnten mit Blick auf Russland. Ich habe mich mit einem langjährigen quasi finnischen Regierungsvertreter ausgetauscht, der Sicherheitspolitik macht. Und Die Finnen haben diese Balance zwischen einer starken Position, einer Wehrhaftigkeit, einer funktionierenden Armee und auch einer Politik der Stärke gegenüber Russland immer gepaart mit einem vorsichtigen Abwägen, wo sie eben gesagt haben, es geht nicht darum, Russland zu provozieren. Und natürlich sind wir, wie Sie haben ja selber gesagt, Herr Müller, dass wir am Anfang des Krieges andere Informationen hatten, von anderen Dingen ausgegangen sind. Es geht um Leben in der Lage, wie man in der Bundeswehr sagt.
Absolut.
Und die Lage jetzt, so wie sie sich jetzt darstellt, ist, wenn ich auf die Reaktionen von Putin schaue und auf die Rede zum Beispiel am 9. Mai oder auch wie er jetzt auf Finnland und Schweden reagiert, nämlich als er sagt, das ist keine direkte Bedrohung für Russland, dann erkenne ich nicht auf der anderen Seite einen Machthaber, der jetzt mit allen, der in die Ecke gedrängt ist und uns mit Nuklearwaffen bombardieren möchte, sondern ich erkenne einen kühlen Strategen, der denkt immer noch, er kann seine militärischen Interessen in der Ukraine durchsetzen. Und es ist ja auch nicht so, als ob wir diese Eskalation auch seitens der Ukraine nicht in der Hand hätten. Also die Amerikaner sind zum Beispiel sehr engagiert dabei, Aufklärung und Intelligence den Ukrainern zu übergeben. Also wir können unsere Unterstützung ja skalieren.
Frau Poljarin, hier an dieser Stelle mache ich mal kurz einen Punkt, weil seit 10 Minuten ungefähr wartet Herr Geilert in der Sendung, Herr Gaillard aus Göttingen und möchte gerne auch etwas zum Thema Finnland und Finnlandisierung sagen. Guten Morgen, Herr Geilert und Gaillard, entschuldigen Sie.
Also ich melde mich bitte. Unter dem Stichwort der Finnlandisierung. Indem jetzt Finnland ja mit Schweden von diesem Modell Abschied genommen hat. Und meine Frage ist, ob damit nicht auch eine Lösung, die man bisher hinsichtlich der Ukraine mit Finnlandisierung bezeichnete, für die Ukraine futsch ist. Das ist meine Sorge, dass also auch in der Sache der Neutralisierung, also eines Pufferstaats zwischen dem Westen und Russland, der Abschied gegeben wurde, und ich überlege, ob nicht Kirkkonen sich da im Blick auf diese Entwicklung im Grabe umdrehen würde, weil es ein jahrzehntelanges Erfolgsmodell für Finnland war.
Mhm. War es nicht? Da müsste ich bitte einschreiten. Finnlandisierung ist im Finnischen ein Schimpfwort. Die Finnen finden diesen Begriff fürchterlich. Es ist eine Politik der 70er Jahre, wo sie sich von Russland unterdrückt gefühlt haben. Und die Finnen sind die Ersten, die der Ukraine geraten haben, Finnlandisierung ist kein Modell für euch. Selenskyj hat selber von der Neutralität der Ukraine gesprochen, wenn er dafür Sicherheitsgarantien bekommt. Das haben die Kriegsverbrechen von Butscha und auch Mariupol jetzt schwierig gemacht für die Ukrainer. Aber das war eine Verhandlungsposition. Und bitte auch nie vergessen, 2014, bevor die Krim annektiert wurde, war die Ukraine in ihrer Verfassung neutral. Der Wunsch der NATO beizutreten, der ist erst danach dann wieder hochgekommen. Also deswegen finde ich das ganz schwierig. Das Modell Finnland hat die Wehrpflicht nie abgeschafft. Finnland hat die Landesverteidigung immer sehr hoch gehalten, hat eine Truppenstärke im Normalfall von 280.000 Soldaten bei 5,5 Millionen Finnen, hat eine Reserve, die sofort mobilisiert werden kann, hat ein modernstes Gerät. Und also wenn Sie das als Finnlandisierung betrachten, dann glaube ich nicht, dass die Russen bereit wären, einen solchen Staat an ihrer Grenze zu akzeptieren. Aber das wäre die Finnlandisierung, die der Realität entspräche.
Mhm. Herr Müller, was sagen Sie? Ist das Konzept von Bündnisfreiheit oder einer Haltung, die sagt, hier, wir machen bei keinem der Bündnisse mit, ist das sozusagen Geschichte?
Also mit Blick auf Finnland und Schweden ist es jetzt Geschichte. Das ist auch richtig so, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und mit Blick auf die Ukraine ist es verflucht schwer, sich vorzustellen, wie ein Kompromissfrieden, der auch dauerhaft sein kann, aussehen könnte. Es müssen dann natürlich Sicherheitsgarantien her. Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie man das durchbuchstabieren soll.
Der Philosoph Olaf Müller hier am Ende unserer Sendung Kontrovers an diesem Montagmorgen zum Thema die NATO-Norderweiterung, mehr Sicherheit oder unsichere Zeiten. Ich danke Ihnen, Herr Müller, ich danke Jana Poljarin und ich danke Markus Pindur und allen, die uns hier heute Morgen angerufen haben und E-Mails geschrieben haben. Mein Name ist Tobias Armbruster. Machen Sie es gut und tschüss.